Diese menschliche Komponente kann man einfach nicht ignorieren. Das ist immer noch ein People-Business und der menschliche Anteil ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und wir neigen alle dazu, diesen Teil so ein bisschen zu unterschätzen, weil natürlich KI und Technologie und es gibt sehr viele Faktoren, die dafür zuständig sind, dass die Dienstleistung umgesetzt wird. Aber wenn man sich so gar nicht miteinander versteht, dann wird man auch kein Business miteinander machen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und der Daniel, das ist der Managing Director bei RTB House und dort arbeitet man für hunderte führende E-Commercer. Wie geholfen wird, was sie genau machen und was er vom anstehenden Q4 erwartet und überhaupt, das finden wir einfach jetzt gemeinsam raus. Herzlich willkommen, Daniel Wolosch von RTB House. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Du kommst aus Estland, habe ich mir gemerkt. Und immer wenn du so in Deutschland bist oder hier in Deutschland, fällt dir immer wieder auf, dass wir so ein paar Digitalisierungsprobleme haben. Ich glaube, letzte Woche, als wir uns ein Kennenlerngespräch hatten, da hast du erzählt, dass es gerade wieder am Payment gehakt hat. Was fällt dir auf, sozusagen, wenn du Deutschland mit Estland vergleichst? Und was war konkret der Punkt, der dich letzte Woche gestört hat zur Digitalisierung?
Da streust du mir wieder Salz auf die Wunden, so ein bisschen.
Ja.
Ist aber auch kein fairer Vergleich, wenn man so ein 1,3 Millionen Land mit einem über 80 Millionen Land vergleicht, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich sage jetzt mal, in Deutschland sehe ich sehr oft Schilder mit nur Bargeld akzeptiert und in Estland sehe ich das krasse Gegenteil, so von wegen, wir akzeptieren kein Bargeld mehr. Will einfach keiner haben. Das macht einfach dann die Logistik ein bisschen einfacher. Man muss nichts mitschleppen, man muss nicht ständig wissen, wo der nächste ATM ist. Man geht einfach hin und hat alles in der Hosentasche sozusagen.
Du hattest mir, glaube ich, erzählt, da war irgendwie ein Laden und der wollte dann nicht, dass du mit Karte zahlst, weil das nicht genug ist. Und da hattest du auch erzählt, du hattest dem angeboten, dass du super gerne die Transaktionsfee zahlst. Also, dass er einfach sagen soll, da macht auch irgendwie 50 Cent mehr, whatever. Ich will nur gerne mit Karte zahlen. Und das ist auch etwas, was ich hier in Hamburg auch regelmäßig habe, dass ich sage, okay, wenn es ab 10 Euro ist und ich habe jetzt für 8 Euro eingekauft, denn mach 50 Cent, mach meinetwegen 1 Euro mehr, aber ich habe halt jetzt nur eine Karte in der Tasche, ich habe kein Portemonnaie dabei. Und trotzdem sagen die, nee, nee, erst ab 10 Euro, das drehe ich auch durch. Ich glaube, so ähnlich war das bei dir auch, oder?
Ja, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Es gibt aber auch tatsächlich mittlerweile Läden oder Geschäftsleute, die das irgendwie verstanden haben, dass das dann ein gewisses Problem ist mit der Akzeptanz von geringen Beträgen. Und die haben das jetzt dann öffentlich gemacht, dass bis zu einem Betrag von XYZ kommt dann halt so eine kleine Gebühr noch oben drauf. Und das finde ich aber auch völlig legitim, auch wenn das jetzt
Absolut.
vielleicht teurer wird, aber es ist dann wenigstens meine Entscheidung, ob ich das machen möchte oder nicht. Und es erleichtert mir, Geld bei diesem Commerce-Unternehmen auszugeben und es erleichtert denen, das Geld anzunehmen, anstatt, ja, finde ich einfach schade, wenn sich dann die Leute querstellen und sagen, nee, du zahlst jetzt entweder 10 Euro oder bist hier raus, so ungefähr. Und dann wird dir dann zum Teil noch das Essen aus den Händen gerissen, weil es dann halt so prinzipiell unterwegs ist, ne?
Falls du mal Estland und Deutschland vergleichst, ich bin nämlich noch nie in Estland gewesen, gibt es so weitere digitale Cases, die irgendwie gut gelöst haben, wo du sagst, das fehlt mir eigentlich an Deutschland?
Es gibt zwei Sachen, die mir fehlen. Eins, bei dem einen weiß ich jetzt noch nicht so genau, weil das habe ich noch nicht so viel Erfahrung selbst als Elternteil mit Schule machen können. Aber dort ist das ganze Schulsystem sehr digitalisiert im Sinne von, da sind auch die ganzen Hausaufgaben drin. Man sieht einfach sofort, was gemacht wurde, was zu tun ist. Ist einfach ein bisschen transparenter für die Eltern, um das nachzuverfolgen. Aber so das Thema Ärzte, Medizin, Gesundheitssystem, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher, wobei es kommen so die ersten Schritte jetzt. Man braucht diesen Zettel nicht, wenn man mal beim Arzt war und dann einen Attest hat, sondern das ist dann gleich auf der Versichertenkarte drauf. Das ist dort schon länger so, beziehungsweise nicht mal auf der, es gibt keine Versichertenkarte, es gibt nur den Personalausweis und da ist halt alles drauf. Das heißt, man geht einfach rein ins System, man sieht die ganze Historie, bei welchem Arzt man gewesen ist, die ganzen Diagnosen, Überweisungen, Rezepte, alles drauf. Also man braucht einfach nichts. Und das Wichtigste ist auch, man kann auch einen Arzttermin einfach online buchen über so ein zentrales Portal und muss nicht hier durch 10 Arztpraxen durchtelefonieren und so.
Also das gerade das Hausaufgabenthema oder das Schulthema, das finde ich ziemlich cool. Das klingt auf jeden Fall viel besser als diese Halblösung. Bei uns an der Schule nennt sich das, glaube ich, iSurf. Das werden die Eltern unter euch kennen. Und bei iSurf, also man kriegt eine Nachricht per E-Mail, loggt sich dann ein, geht dann in sein Postfach, sieht dann die Nachricht und dann ist einfach an der Nachricht wieder ein PDF angehängt, wo der Lehrer irgendwas reinschreibt, wo man einfach denkt, so, was für ein Aufwand. Ich kriege eine E-Mail, muss mich einloggen, öffne die Nachricht, lade das PDF runter und dann steht drin, Herbstmarkt ist am 17. Oktober. Oh, unfassbar. Also da.
Ja, wir haben immerhin einen Schritt weniger. Da ist jetzt keine PDF drin. Das ist in Textform. Aber selbes Prinzip, ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass Lehrer vielleicht ihren Bonus oder sowas, falls es den gibt, bei Lehrern kriegen die irgendwie nach einer Anzahl der PDFs ausgezahlt, die sie pro Jahr so kreieren. Das ist wirklich, wirklich verrückt manchmal, wofür da alles PDFs gebaut werden. Okay, aber du bist nicht nur Konsument und elektronischer Zahlkunde in Deutschland, sondern du arbeitest auch beim RTB-Haus. Was macht denn das RTB-Haus konkret?
Also RTB-Haus ist ein Unternehmen. Wir sind ein AdTech-Unternehmen und auch ein Programmatic Advertising-Dienstleister zugleich. Also wir haben eine hauseigene DSP entwickelt, die auf Deep Learning-Algorithmen basiert. Damit haben wir schon das Thema KI und das erste KI-Buzzword abgehakt. Also wenn wir jetzt KI-Bingo spielen würden, wäre das
jetzt und der erste DSP Haken. Ist, wie jeder weiß, steht für Demand-Side-Plattform und das ist in einem Satz erklärt.
In einem Satz erklärt, ist das ein System, welches automatisch in Echtzeit Werbeplätze einkauft.
Ja.
Im Internet.
Okay, und das macht es dann bei einer SSP, einer Supply-Side-Plattform, oder ist das?
Also das kann es bei einer SSP machen, das kann es direkt bei einer Publisher-Anmeldung, je nachdem, wie das integriert ist. Also es wird angedockt an verschiedene Traffic-Quellen und über diese wird eben eingekauft. Aber es ist nicht das System, über das man Inventar zum Verkauf hochlädt, sage ich jetzt mal.
Okay, verstanden. Und dann werden da pro Sekunde viele, viele Auktionen gemacht und wer am meisten zahlt, kriegt dann irgendwie den Werbeplatz.
Schön wäre es, ist aber nicht immer so. Weil, ich sag jetzt mal, es gibt sehr unterschiedliche Wege, wie man an einen Werbeplatz rankommen kann und verschiedene Vereinbarungen. Und die stehen nicht immer mit dem Preis im Einklang, sage ich jetzt mal. Da sind zum Teil Staffelsysteme dahinter, da sind zum Teil direkte Verhandlungen zwischen Einkäufer und Verkäufer im Spiel. Da gibt es Prioritäten, gibt es Ranglisten etc. etc. Und es kann sein, du bist in einer Auktion, bist zwar bereit, deutlich mehr für eine Impression zu zahlen als alle anderen, du kriegst sie aber nicht aufgrund von anderen Zusatzbedingungen.
Ah, das ist ja spannend. Hast du so Zahlen, wo man sagt, pro Tag werden 7 Milliarden Werbeplätze gehandelt oder sowas? Gibt es solche Zahlen?
Das ist eine gute Frage. Ne, die habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber sehr viele.
Ja, ist nicht so schlimm. Sehr viele. Und prozentual wird das meiste so an Werbeplätzen über solches Realtime-Bidding gemacht?
Es kommt drauf an, wo man schaut. Mhm. Also grundsätzlich ja. Früher wurde ja alles nach statischem Mediaplan gemacht. Ja. Aber ich sag jetzt mal, wenn man jetzt bei Meta einkaufen möchte, die haben einfach ihr eigenes System. Dann machst du das nicht über man kann das wahrscheinlich über einen DSP machen, aber Meta ist ein Walled Garden. Es gibt noch ein paar andere Walled Gardens. Wenn man jetzt aber, ich sag jetzt mal, das Open Web betrachtet, dann wird dort das Allermeiste über Realtime-Bidding gemacht. Wenn nicht vielleicht sogar alles.
Und ihr habt, glaube ich, weltweit über 1000 Mitarbeiter, ich glaube über 1500 Mitarbeitende. Euer Headquarter ist wo?
In Warschau, in Polen.
In Polen und in Deutschland seid ihr dann ungefähr so
40 Mitarbeiter? Circa 40.
40 Mitarbeiter. Okay. Das heißt, ihr habt eine Plattform, die wird dann wahrscheinlich irgendwie in Polen maintained oder wurde da gebaut oder sowas. Genau. Und in Deutschland lauft ihr dann los zu Online-Shops, also E-Commerce-Lern, und sagt, tolle Möglichkeit, du gibst mir 1 Euro Werbegeld und dann kommt hoffentlich mehr Euro Umsatz bei dir im Gegenzug dabei raus.
So vereinfacht, ja, im Prinzip ist es ein bisschen komplizierter. Wir fragen, wie viel Return brauchst du oder wie viel Return on Invest hast du aus anderen Marketingkanälen oder beziehungsweise das, worauf wir spezialisiert sind, ist halt Retargeting, also produktbasiertes dynamisches Retargeting. Das ist, man geht auf einen E-Shop, man legt sich da was in den Warenkorb und dann kriegt auf anderen Webseiten Produktempfehlungen zum Kauf, die einen zum Kauf anregen sollten. Das ist unsere Kerndisziplin, das machen wir seit jeher. Die meisten E-Commercer haben eine gewisse Erfahrung bereits mit diesem Produkt gemacht und wissen ungefähr, welchen ROI die brauchen, damit das sich für die lohnt. Und wir fragen das im Prinzip ab und arbeiten danach. Das Versprechen ist ja, dass wir denen Umsatz für ihren Invest geben können. Und das halten wir auch eigentlich ein.
Ich kann mir vorstellen, wenn ich heute einen Online-Shop aufmache, dann lohnt sich das für euch nicht, wenn ich bei euch Werbung einkaufe, oder für mich lohnt sich's nicht oder für beide lohnt sich's nicht. Aber ab einer gewissen Größe scheinen ja anscheinend viele E-Commercer gern mit eurer Technik zu arbeiten. Was sind so typische Marken oder Brands, mit denen ihr arbeitet? Kannst du uns noch ein paar nennen?
Ja, sehr gerne. Also ich meine, wir arbeiten mit Brands wie About You, Bonprix, Otto zusammen. Wir arbeiten aber auch mit zahlreichen anderen Unternehmen, nicht nur aus der Fashion-Branche. Wir arbeiten mit Six zusammen. Sehr, sehr verschiedene Branchen, E-Commerce, Classifieds, Travel, ganz große Namen tatsächlich.
Das ist ja nicht ganz einfach, so vielen großen Namen irgendwie langfristig zusammenarbeiten, um den Hals zu hängen. Du bist, glaube ich, vor 7, 8 Jahren oder so angefangen bei Artemis und gehörtest, vor 7, sorry, dass ich ungenau war, hast zu einem der ersten Mitarbeitenden bei euch gehört. Wie habt ihr da dieses erfolgreiche Wachstum hingelegt, dass ihr so namhafte Partner überzeugen konntet?
Ich glaube, das war sehr viel einfach authentische Überzeugung vom Produkt an sich. Ich hatte noch das Glück, bevor ich zu RTB House gewechselt habe, mit RTB House als Kunde zusammenzuarbeiten. Also ich war Kunde von RTB House. Und ich habe schon alle meine Fragen gestellt damals, die ich stellen wollte, so um sicherzustellen, dass das alles auch sauber und nachhaltig ist und Co. Und ich war dann einfach von der Art und Weise, dass es funktioniert und dass es auf so hohem Volumen funktioniert. Das war damals, also wir sprechen jetzt so von 2016, 2015, also eine Zeit, in der es sehr, sehr viele Unternehmen im programmatischen Bereich gab. Die, ja, ich sag jetzt mal, alle haben was versprochen und nicht alle konnten das einhalten. Und entsprechend gab es dann dieses eine Unternehmen, was nicht nur versprochen hat, sondern eingehalten hat und dann auch noch die Erwartungen übertroffen hat diesbezüglich. Ja, ich habe mich so ein bisschen wie Gollum gefühlt damals, dass ich was gefunden habe, was wirklich funktioniert, von dem nur nicht alle wissen, so ungefähr, ne? Ja, und dass diese Erfahrung ist es, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es diese Erfahrung ist, die dann geholfen hat, die ersten Schritte auf dem Markt zu machen, weil ich konnte mit all meiner Erfahrung und Überzeugung von dem Produkt erzählen, gerade bei den allerersten Kunden. Und dann musste ich mich aber auch für das Vertrauen bedanken von den allerersten, die dazugekommen und uns damals eine Chance gegeben haben. Die sind tatsächlich noch dabei.
Was ist so die schwierigste Frage oder die schwierigsten typischen Fragen, die Kunden stellen, wenn sie überlegen, RTB House Technik einzusetzen?
Die schwierigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, die sind an sich nicht schwierig, aber das ganze Thema ist schwierig. Es geht um das Thema Inkrementalität bzw. Überlappung und ob ihr nicht alle Conversions von anderen Dienstleistern wegnimmt und Co. An sich ist es sehr einfach zu beantworten. Wir haben hunderte Inkrementalitätstests durchgeführt in den verschiedensten Branchen und vorwiegend Inkrementalität nachweisen können in den sehr verschiedenen Setups. Ob man aber daran glaubt, das ist eine andere Geschichte. Weil das ist aber im Prinzip genau dasselbe wie das, was wir ganz zu Beginn hatten. Ich kann rüberkommen und ich kann sagen, hey, wir haben dies und jenes und wir können für euch das, das und das und das machen. Dann muss irgendjemand muss daran glauben, sonst funktioniert das nicht. Da braucht man einfach ein gewisses Vertrauen dazu.
Als ihr gestartet seid, war, glaube ich, das Thema E-Commerce noch sehr am Wachsen. Jetzt 2025 ist schon das Thema E-Commerce nicht so einfach. Es gibt auch viele Anbieter, die irgendwie aufhören oder bei denen es einfach nicht mehr so gut funktioniert. Erlebst du das auch? Musst du auch damit rechnen, dass euer Markt eher kleiner wird oder versucht ihr euren Kunden zu helfen? Also wie schätzt du die Branche E-Commerce momentan ein? Wie lebendig ist die gerade?
Also die ist auf der einen Seite sehr lebendig, weil diejenigen, die noch da sind, die bemühen sich sehr stark darum, auch da zu bleiben. Und die ganze Thematik von Wachstum ist weiterhin da. Es haben halt einfach viele die offensichtlichen Wachstumsquellen ausgeschöpft. Und jetzt geht es darum, halt in Details zu denken, beziehungsweise so ein bisschen out of the box. Aber ansonsten, ja, Ende 2023 gab es eine Riesenwelle von Insolvenzen. Und natürlich ist damit auch unser Markt ein bisschen geschrumpft. Auf der anderen Seite, wir sind in der Zwischenzeit aber auch über diesem Zeitwall oder über dieser Schwelle hinweg, weil es gehen ja nicht die Käufer verloren, sondern die Einkaufsmöglichkeiten sozusagen. Die Käufer brauchen immer noch ihre T-Shirts, ihre Kleider, ihre was auch immer da jetzt verkauft wird. Diese Nachfrage verschwindet ja an sich nicht. Die geht ja einfach woanders hin. Die Nachfrage ist ja jetzt eher so ein bisschen mit so der allgemeinen Verunsicherung wirtschaftlich verbunden, die wir jetzt ein bisschen beobachten. Und klar, da sehen wir, dass einige E-Commerce-Unternehmen jetzt ein bisschen umdenken. Also es geht jetzt oft nicht einfach nur um Wachstum, so wie das früher war, sondern jetzt auch deutlich mehr Gespräche in die Richtung von Effizienz. Das ist auch gut so, weil das ist ja eigentlich so der Anspruch, nachhaltig und effizient zu wirtschaften. Weil warum macht man das sonst?
Jetzt steht das Q4 an und das Q4 ist wahrscheinlich auch so eine Art guter Test, wie steht es bei der Wirtschaft in Deutschland wirklich? Wer nicht im E-Commerce arbeitet, was kann man über das typische Q4 sagen, was viele Leute vielleicht überrascht, zu hören in Terms of Umsatzanteil am Jahresumsatz oder Umsatzanteil an den Ausgaben für Advertising oder?
Ich weiß nicht, ob das wirklich jemanden so stark überrascht, der jetzt nicht im E-Commerce unterwegs ist, weil es kennt ja jeder so das Weihnachtsgeschäft. Und wir kaufen ja alle Weihnachtsgeschenke. Deswegen so ein bisschen eine gewisse Erfahrung damit, dass urplötzlich zum Jahresende man deutlich mehr einkauft als sonst, ist vertraut. In letzter Zeit ist halt auch sehr stark mit Black Friday so eine gewisse Verschiebung passiert. Oder nicht Verschiebung. Verschiebung ist auch nicht richtig, eine Zerstreuung. Also wenn das früher sehr stark um Weihnachten herum fokussiert war, also diese Kernausgaben, das ist jetzt mittlerweile, das fängt Mitte Oktober an und geht bis Jahresende. Auch zwischen den Jahren noch wird sehr intensiv eingekauft. Das ist, ja, Q4 ist einfach im E-Commerce die Zeit, in der die allermeisten Umsätze gemacht werden. Als ob jetzt E-Commerce-Player oder Dienstleister, das ist die intensivste Jahreszeit. Es kann auch sein, dass man so die Hälfte des Jahresumsatzes just in einem Quartal macht, so ungefähr. Also es kommt natürlich sehr stark darauf an, für jedes Unternehmen ist es ein bisschen unterschiedlich, aber durchaus möglich.
Was sind typische Maßnahmen, die Kunden im Q4 machen? Wird ein neues Inventar ausgerollt oder geht das alles über Rabatte? Oder was sind so das typische Handwerkszeug fürs vierte Quartal?
Es ist tatsächlich sehr, sehr viel Rabattierung im Spiel. Das ist auch etwas, was von den Kunden, also nicht unseren, sondern von den Kunden unserer Kunden, aber auch erwartet wird. Also von den Konsumenten wird sehr stark erwartet. Man geht ja im Prinzip schon davon aus, dass im November zu Black Friday, ja, man kann sich schon eine ganze Einkaufsliste zurechtlegen von Sachen, von denen man erwartet, dass sie rabattiert werden und dann kauft man sie dort vergünstigt ein. Es wird sehr viel mit Rabatten gearbeitet. Es wird aber auch mittlerweile versucht, ein bisschen von dem Ganzen auszuweichen, also ein bisschen kreativer zu werden, auch nicht einen sehr starken Fokus ausschließlich auf Black Friday zu legen, sondern das wird so eng da in dieser Zeit und auch so intensiv von der Kommunikation, weil man kriegt E-Mails, Newsletter zum Thema Black Friday, man kriegt Banner zum Thema Black Friday, also sehr schwierig aufzufallen und auch die Aufmerksamkeit zu kriegen. Das heißt, man muss so ein bisschen anfangen, kreativer zu werden, vielleicht andere Kampagnenstrukturen zu finden, im Sinne von wann, wen man anspricht, vielleicht andere Promotion-Strukturen, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir fahren jetzt 20% auf alles am Black Friday oder so, sondern dass man sagt, okay, wir machen eine Woche eine Produktkategorie, die nächste eine andere und so weiter. Oder man macht gewisse Produkte mit Countdown-Ads. Also man versucht irgendwie aufzufallen und die Leute an sich zu reißen, aber es wird einfach sehr, sehr intensiv in dieser Zeit. Ist auch sehr, ja, sehr anstrengend auch für unsere Kunden.
Hast du das Gefühl, das wird jedes Jahr anstrengender?
Ja, kann ich definitiv so bestätigen. Weil es wird zeitlich anstrengender. Natürlich auf der einen Seite wird einfach auch deutlich mehr, deutlich oder nicht deutlich, aber auf jeden Fall mehr Geld ausgegeben als im Vorjahr. Zumindest das ist die Perspektive, die wir sehen. Wir befinden uns weiterhin auch im Wachstum, deswegen das ist ein bisschen verzerrt. Deswegen für uns wird es natürlich intensiver, aber auch, ich kann definitiv bestätigen, es ist nicht mehr nur Black Friday und kurz vor Weihnachten, sondern es ist im Prinzip ab Oktober geht's los, so Mitte Oktober ungefähr. Und dann ist es wirklich angespannter, intensiver Zeitraum tatsächlich einfach bis Jahresende oder bis DHL nicht mehr zu Heiligabend ausliefern kann. Danach gibt's eine kurze Verschnaufpause.
Hast du das Gefühl, dass durch die ganze AI-Verschiebung eure Arbeit einfacher geworden ist oder ist jetzt einfach mehr möglich und die Kunden erwarten auch mehr oder hat AI in den letzten 2-3 Jahren überhaupt einen großen Impact auf deine Arbeit gehabt?
Also auf meine persönlich natürlich, weil spätestens nachdem ChatGPT zum Mainstream wurde, nutzt es jeder ich natürlich auch hier und da und man sourced in Anführungszeichen einfach gewisse Aufgaben an AI aus. Aus unserer Sicht war das aber eigentlich schon immer so, weil wir haben, also unsere DSP, ich habe es ja ganz zu Beginn gesagt, wir nutzen Deep Learning. Das ist jetzt eine Technologie oder eine KI-Art, die gerade durch ChatGPT und andere LLMs so richtig populär geworden ist und auch bekannt geworden ist. Wir setzen das schon seit, das war noch vor meiner Zeit, dass es eingeführt wurde. Ich glaube so 2016, 2017, irgendwie sowas um den Dreh rum. Das heißt, die ganzen Entscheidungen, die eine DSP trifft, die werden bereits von KI umgesetzt. Und zwar, das ist keine regelbasierte KI, sondern eine fortgeschrittenere Art von KI. Das, was man jetzt in den ganzen LLMs nutzt. Wir setzen jetzt auch zusätzlich klassische LLMs ein für den kontextuellen Teil des Funnels, weil wir decken nicht nur Retargeting ab, sondern wir können im Prinzip alles machen, also von Video Awareness bis hin zu Retargeting. Ob das unsere operative Arbeit einfacher macht, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir nie mit diesen Entscheidungen in der DSP arbeiten mussten. Aber gewisse Sachen, klar, auf täglicher Ebene können wir auch als normale Menschen natürlich auch an die KI outsourcen. Aber ich würde trotzdem dazu neigen, das immer noch durch einen Menschen zu überprüfen, bevor man Gen-AI-Content benutzt.
Wenn man jetzt sagt, dass ein Teil eurer Wertschöpfung natürlich eure Technologie ausmacht und ein Teil eurer Wertschöpfung ist, dass du fachlich schlau und menschlich angenehm zu Kunden fährst und denen erzählst, dass es gut ist, mit euch zusammenzuarbeiten und so. Aber wenn man das mal alles so einen Topf wirft, könntest du irgendwie eine Prozentzahl sagen, wie viel Prozent eurer Wertschöpfung heute wohl die KI ausmacht?
Technisch gesehen würde ich sagen 50. Also es ist 50% KI, 50% Mensch. Ich weiß, man kann sich drüber streiten. Das ist so ein bisschen eine Einstellungssache. Ich glaube tatsächlich weiterhin, natürlich, wir sind im E-Commerce-Business unterwegs und wir sollten daran gemessen werden, wie viel Umsatz wir für unsere Kunden erzielen können, zu welchem ROI. Das stimmt auch. Aber diese menschliche Komponente kann man einfach nicht ignorieren. Das ist immer noch ein People-Business und der menschliche Anteil ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und wir neigen alle dazu, diesen Teil so ein bisschen zu unterschätzen, weil natürlich KI und Technologie und es gibt sehr viele Faktoren, die dafür zuständig sind, dass die Dienstleistung umgesetzt wird. Natürlich auch ein gewisser menschlicher Teil dazu, aber wenn man sich so gar nicht miteinander versteht, dann wird man auch kein Business miteinander machen. Und umgekehrt genauso.
Du warst, glaube ich, gerade letzte oder vorletzte Woche auf der Demexco. Das ist also eine echte Messe, wo echte Menschen durch echte Hallen an echten Ständen laufen. Ist das heute weniger wichtig als vor 10 Jahren oder wichtiger als vor 10 Jahren?
Ich glaube tatsächlich, es ist wichtiger als vor 10 Jahren, weil vor 10 Jahren war jeder auf jeder Messe unterwegs und spätestens nach Corona, in der Zeit, wo man dann wirklich eingesperrt war zu Hause und keine Möglichkeit hatte, um wieder Menschen zu sehen. Und nachdem jetzt sehr viele Unternehmen auch remote geworden sind, wir zum Beispiel auch, ist es ist einfach toll, wirklich so einen direkten Draht zu haben, auch Kunden zu sehen, auch Partner zu sehen, Kollegen zu sehen. Deswegen ist es auch, also ja, bei uns ist es ein bisschen immer so ein Festgefühl, einfach weil man sich darauf freut, allein schon in die nächsten 2 Tage mit Kollegen zu verbringen, auch wenn es super anstrengend wird als Aussteller. Aber das macht es einfach schöner. Und ja, klar, man kann alles über Video machen. Wir können selbst hier dieses Podcast aufnehmen über Video. Das funktioniert, die Technologie macht es möglich. Wenn wir jetzt in einem Raum sitzen würden, gäbe es einfach noch so einen zusätzlichen Vibe dazu. Man kriegt das einfach deutlich mehr Kommunikation mit, als nur das, was man auf dem Bildschirm sieht.
Das stimmt. Falls jetzt eine Gesellschaft dazu dir kommt und sagen, Daniel, wir wollen das Messebudget streichen, könntest du in 5 Schlagwörtern erklären, warum sich zigtausende Euro Ausgaben für so eine Messe lohnen?
Ich würde sagen, Kunden sehen. Ich würde sagen, zukünftige Kunden sehen. Ich würde sagen, gesehen werden. Wir sind da, wir sind laut und wir sind, uns geht's gut. Mhm. Ja, das sind so die 3 wichtigsten. Und dann würde ich den ganzen finanziellen Anteil rausziehen, um zu belegen, dass es einen eindeutig zuordnenbaren Return on Invest gibt für diese Ausgaben.
Ja. Wenn wir jetzt so tun, als hättest du entgegen aller negativen Vorzeichen mich eingestellt, sodass ich jetzt irgendwie bei euch im Messeteam arbeite und in 10 Minuten wird die Halle geöffnet. Was sind so deine letzten Coaching-Tipps an mich, um irgendwie das Maximum rauszuholen für den Tag?
Coaching-Tipps ist eigentlich sehr, sehr, sehr rudimentär, aber das wiederholen das jedes Mal. Einfach gastfreundlich sein, das ist unser Zuhause hier und jeder, der zu uns kommt, das sollte man wie einen Gast bei sich empfangen. Und man sollte den Kollegen helfen, wenn man sieht, jemand ist in Not oder braucht Unterstützung oder es gibt einen Besucher, der keinen Ansprechpartner hat, dann einfach proaktiv sein und auf die Leute zugehen.
Wenn man mal nach vorne guckt, so auf die nächsten 2 Jahre, also absehbare Zeit, was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung in deiner Branche?
Also wir bei RTB House, wir sind, ich sag jetzt mal, ziemlich abhängig von der, also hinsichtlich deiner Frage, abhängig von der E-Commerce-Landschaft an sich. Deswegen aus unserer Sicht natürlich die größten Herausforderungen, dass ein neuer, großer, signifikanter Wettbewerber entsteht aus dem Nichts und somit im Prinzip die Dienstleisterlandschaft sich verändert. Aber das besteht immer. Und ansonsten, wir sind halt einfach abhängig vom E-Commerce diesbezüglich und der E-Commerce hat jetzt einfach mit Temu, mit Shein gewisse Herausforderungen. Erstens, zweitens, immer noch die Nachbeben von Corona beziehungsweise der Rückgang aus der Corona-Phase wieder zurück zur Realität. Und jetzt auch noch Zölle und Co. Also ja, ein E-Commerce, der jetzt ausschließlich in Deutschland verkauft, hat jetzt nicht so viele Auswirkungen von den Zöllen. Aber diejenigen, die ins Ausland oder in die USA exportieren, die spüren das natürlich. Und die Lieferketten sind auch so komplex, dass das alles irgendwie miteinander verbunden ist. Das heißt, wir kriegen hier durchaus was einfach von der makropolitischen Situation zu spüren. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, einfach an diese neuen Gegebenheiten zu reagieren.
Ist das Thema Temu und Shein schon so ein bisschen vorbei? Also sind die Trends schon wieder zurückfahrend?
Ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass es schon vorbei ist. Also es ist schon noch da. Für uns ist, ich sage jetzt mal, für uns ist schwierig, die aktuelle Situation immer auf einen Punkt zuzuordnen. Es kann sein, dass wir das jetzt so wahrnehmen, dass das Temu und Co. Wir können davon ausgehen, dass es die sind. Es kann aber auch was komplett anderes sein, was sich einfach auf Kundenseite eingeschlichen hat. Das ist für uns immer so ein bisschen schwierig nachzuverfolgen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass immer noch eine gewisse, also schon eine gewisse Awareness für das Thema da ist und man schaut darauf. Ich würde es aber nicht sagen, dass das der größte Pain ist bei allen unseren Kunden. Hm. Schon mitunter, aber nicht der größte.
Jetzt haben wir über Events gesprochen, über AI gesprochen, über Q4 gesprochen, über RTB House gesprochen, über Digitalisierung gesprochen. Gibt es noch irgendein Thema in deinem Kopf, womit du dich viel beschäftigst, beruflich related oder nicht related, aber irgendwas, wo du sagst, Mensch, da hätte Christoph nochmal zu fragen können?
In Deutschland sitzen müsste man fast schon sagen, über Fußball haben wir nicht gesprochen, aber das ist wirklich nicht so mein Bereich, da fühle ich mich nicht sicher genug.
Ja, du hast Platten im Hintergrund, was für Musik hörst du?
Früher hätte ich das sehr, sehr eng auf Rockmusik oder Hard Rock eingeschränkt, jetzt mittlerweile aber dort deutlich breiter, weil irgendwann hat man alles gehört, was es so zu hören gibt in einer kleinen Nische und braucht ein bisschen mehr Inspiration.
Für meine Mama wäre Guns N' Roses Hard Rock, was ist für dich Hard Rock?
Also Hard Rock wäre für mich eher so Led Zeppelin. Guns N' Roses würde ich eher als Glamrock einordnen. Mhm. Wenn ich jetzt an die Großeltern das erzählen müsste, würde ich auch Guns N' Roses dazu packen. Würde ich auch Grunge dazu nehmen. Alles, was ein bisschen heavier klingt und mit viel Gitarren belastet ist.
Spielst du selbst auch ein Instrument oder bist du Konsument von Musik?
Ich bin beides tatsächlich. Also ich spiele auch E-Gitarre.
Der feine Herr. Deswegen. Was Strato oder Fender oder Les Paul? Was
also
was
tatsächlich sowohl als auch. Sowohl als auch.
Oha.
Also Les Paul muss sein und eine Strat muss auch sein.
Ja, okay. Aber was war das letzte Stück, was du so gesagt hast, das möchtest du, da hast du Bock, das zu lernen?
Das letzte Stück, was ich lernen wollte, kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, Red Hot Chili Peppers. Aber das ist schon nicht einfach, daran zu kommen.
Ja, hervorragender Gitarrist, leider sehr schwierig zu spielen manchmal. Ne?
Manchmal wirklich einfach zu spielen und manchmal komplett unmöglich.
Das kann ich bestätigen. Daniel, mir hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Alles Gute für ATB House, aber natürlich auch für dich, beruflich, privat. Und ich natürlich auch für deine Gitarren. Hoffentlich vermehren sie sich nicht zu stark, denn irgendwann hat man da wahrscheinlich Platzprobleme. Dir alles Gute.
Dankeschön, dir ebenfalls.
Euch lieben Dank fürs Reinhören. Abonniert jetzt den Podcast und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Daniel
und von Christoph. Ciao, ciao.